ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Dass die geplante Koalition mit CDU und CSU für die SPD alternativlos sei, das spricht Parteichef Lars Klingbeil so nicht aus. Womöglich auch, weil in Erinnerung geblieben ist, wie Angela Merkel einst das Gegenteil bewirkte, nämlich größeren Widerstand, als sie ihre Politik für alternativlos erklärte. Klingbeil macht es anders als Merkel. Er geht mit den Alternativen in die Offensive und ruft seiner Partei zu, Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung seien schlechter als das, was die SPD in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt hat. Ab morgen können die Parteimitglieder online abstimmen, ob dieser Handschlag gelten soll. 4 Jahre Union und SPD unter der Leitung von Friedrich Merz und Klingbeil als wohl stärksten SPD-Mann in der Regierung, womöglich Vizekanzler und Finanzminister. Was die SPD-Basis heute bei der ersten Regionalkonferenz in Hannover davon hält, zeigen uns Johannes Koch und Jule Lampe.
Nein, ausgelassen ist die Stimmung hier in Hannover nicht. Die Entscheidung für oder gegen eine Koalition mit der Union scheint für viele hier kein Selbstläufer.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es das Streit gibt. Dass es nicht, die Punkte aus dem Koalitionsvertrag, die können wir hier heute sowieso nicht mehr verhandeln.
Das eine ist, was auf dem Papier steht. Das andere ist auch, wie die Partei, insbesondere die das für uns ausgehandelt haben, das selber auch interpretieren.
Es gibt Gesprächsbedarf. Viel Gesprächsbedarf. Das weiß auch die SPD-Spitze und macht schon gleich am Anfang klar, in welcher Situation sich die Sozialdemokraten befinden.
Wenn wir das jetzt verbocken, wer weiß, was das für die Bundestagswahlen 29 oder 33 in diesem Land bedeutet. Deswegen ist es eine verdammt hohe Verantwortung, die wir hatten in den Verhandlungen und die ihr jetzt habt als Mitglieder, wenn ihr darüber abstimmt, ob wir in diese Koalition gehen oder nicht.
Klar ist, das, was zur Abstimmung steht, wird schon jetzt von den möglichen Koalitionären unterschiedlich interpretiert. Beispiel Mindestlohn. Die SPD besteht auf 15 Euro. CDU-Chef Friedrich Merz betont aber am Wochenende, das sei kein Automatismus.
Wie sollen wir denn als Mitglieder Vertrauen in einen Koalitionsvertrag bekommen, wenn bereits nach wenigen Tagen, die beschlossen wurde, schon Merz und die SPD unterschiedliche Auslegungen dieser uns wichtigen Stelle haben?
Ich will dir das sehr, sehr offen und direkt sagen. Meine Bitte ist, nicht Opfer von CDU-Propaganda werden. Denn eins ist ganz klar, wenn die SPD nicht in diese Regierung geht, dann wird es keine Mindestlohnerhöhung geben.
Es geht um viel für die SPD und auch bei der heutigen Fragestunde. Migration, Wehrpflicht, Technologie, Pflege. Immer wieder muss die Parteiführung erklären und werben. Und überzeugt dabei nicht alle, vor allem bei den Jusos. Ronja Lämmerhirt ist Vorsitzende der Jusos in Niedersachsen.
Der Koalitionsvertrag, der da ist, der versucht, die Probleme der Gesellschaft auf dem Rücken von Geflüchteten und SozialhilfeempfängerInnen zu lösen. Und das ist unserer Meinung nach überhaupt nicht die Position, die die SPD vertreten sollte.
Mit ihrer Kritik ist sie nicht alleine. Junge SPD-Mitglieder aus sämtlichen Landesverbänden machen seit dem Wochenende klar, sie wollen beim Mitgliedervotum mit Nein stimmen. Die Parteiführung rechnet trotz der Kritik mit einer Mehrheit für eine Koalition mit der Union. Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll am 30. April vorgestellt werden.
Kerstin Palzer ist für uns in Hannover und hat die Regionalkonferenz miterlebt. Kerstin, und du hast da natürlich mit vielen SPD-Mitgliedern gesprochen. Wie sehr konnte das SPD-Spitzenpersonal denn die Basis überzeugen?
Ja, die haben ja alle ihre Promis aufgeboten und die standen da schon auf der Bühne und haben sehr deutlich dafür geworben, dass man diesem Koalitionsvertrag jetzt die Zustimmung geben soll. Die haben natürlich zugegeben, das ist jetzt nicht SPD pur, aber sie haben halt auch gesagt, wir hatten eben nur 16,4% bei der Wahl. Wir sind der deutlich kleinere Koalitionspartner und deswegen können wir auch nicht alles durchsetzen. Aber das Argument war immer, wenn wir da jetzt nicht mitmachen, was ist denn dann die Alternative? Dann müsste die CDU eben doch etwas mit der AfD zusammen machen. Das wollen wir nicht. Oder es gibt nochmal Neuwahlen oder es kommt eine Minderheitsregierung. Das kann doch nicht die Alternative sein. Und deswegen war der ganz klare Wunsch oder auch die Aufforderung an alle SPD-Mitglieder, dass man diesem Koalitionsvertrag eben die Zustimmung geben soll.
Und Kerstin, was sind die größten Knackpunkte und könnte das Ganze wirklich noch scheitern?
Ich hatte da in diesem großen Saal in Hannover jetzt schon das Gefühl, dass die allermeisten SPD-Mitglieder eher für den Koalitionsvertrag waren. Aber es gab natürlich kritische Stimmen, die haben gesagt, die Migrationspolitik, das ist uns zu inhuman. Oder mit der Wochenarbeitszeit, das finden wir nicht gut, da haben wir Angst, dass Leute ausgebeutet werden. Und auch der Mindestlohn und die Steuererleichterungen für kleine und mittlere Einkommen, das kommt vielen zu spät. Also da gab es schon Kritik und die Jusos, die Jugendorganisationen, die Organisation hat sich ja auch schon gegen diesen Koalitionsvertrag ausgesprochen. Aber die Mehrheit der SPD-Mitglieder ist ja nicht bei den Jusos. Die sind vielleicht sogar eher älter. Und da hatte ich schon das Gefühl, da kommt eher Zustimmung.
Kerstin, danke für diesen Stimmungsstand heute aus Hannover. Vorausgesetzt also, die SPD-Parteibasis stimmt zu und bei der CDU ein kleiner Parteitag soll am 6. Mai, also morgen in 3 Wochen, Friedrich Merz zum Bundeskanzler gewählt werden. Das gab heute der Deutsche Bundestag bekannt. Auf die neue Bundesregierung warten akute außenpolitische Herausforderungen vom russischen Krieg gegen die Ukraine bis zum Zollstreit. Und bei all diesen Krisen taucht immer wieder Donald Trump auf. Und die Frage, wie kann man mit ihm einen Deal machen? Wie umgehen mit einem US-Präsidenten, der scheinbar nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheidet? Deutschland und Europa stellt das vor enorme Herausforderungen. Dazu spreche ich gleich mit EU-Ratspräsident Antonio Costa. Zuvor ein Überblick von Christian Feld.
Er kommt vom Hamburger Hafen, jetzt geht es weiter zu Airbus. EU-Ratspräsident Antonio Costa besucht einen der weltweit führenden Flugzeugbauer. Ein europäischer Champion, wie er sagt. Und auch für Hamburg hat Costa warme Worte mitgebracht. Hamburg ist eines der wichtigsten Tore von Europa zur Welt. Und Wettbewerbsfähigkeit beginnt mit Handel. Handel, ein akutes Problem, seit US-Präsident Trump den Konflikt immer weiter anheizt. Am Morgen sind Europas Börsen, wie hier in Paris, im Aufwind. Schließlich hatte Trump Ausnahmen bei Zöllen auf Elektronik angekündigt, zumindest zeitweise. Doch Entspannung nicht in Sicht. Trump will sehr bald Zölle auf Halbleiter und Chips beschließen und auf Produkte, bei denen Europa ein wichtiger Exporteur ist. Wir stellen nicht mehr unsere eigenen Pharmaprodukte und Medikamente her. Die Firmen sind in Irland, vielen anderen Orten, in China. Alles, was ich tun muss, ist Zölle aufzuerlegen. Je höher, desto schneller kommen sie zu uns. Europäische Antworten auf Trump finden, das gehört zu Antonio Costas dringlichsten Aufgaben. Er ist Teil der Führungsspitze der EU, neben den Präsidentinnen von Kommission und Parlament. Als Ratspräsident bereitet Costa die EU-Gipfel vor. Dass Ursula von der Leyen auf viele als die Nummer 1 in Europa wirkt, scheint ihn nicht zu stören. Costa ist Vermittler, Moderator zwischen den EU-Staaten. Eine gemeinsame Linie in der Ukraine-Politik ist umso wichtiger, seit die Unterstützung der USA unter Trump in Frage gestellt ist. Dabei geht der russische Beschuss weiter. Dutzende Tote in der ostukrainischen Stadt Sumy. Russland stellt es als Angriff auf ukrainische Kommandeure dar. Entsetzen und Kritik aus der EU.
Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden.
Ich hoffe, dass Präsident Trump und die US-Regierung sehen, dass der russische Präsident sich über ihr Entgegenkommen lustig macht. Ich hoffe, die richtigen Entscheidungen folgen. Die Ukraine, Putin, Trump und der Handelskonflikt. Es gibt für Ratspräsident Costa Gründe genug, die 27 EU-Staaten zusammenzuhalten.
Und vor wenigen Stunden konnte ich mit Antonio Costa, dem EU-Ratspräsidenten, hier in Hamburg sprechen, darüber, wie die EU die internationalen Herausforderungen angehen will und welche Rolle Deutschland dabei spielt.
Good evening, Mr. President.
Guten Abend, Herr Präsident.
Guten Abend.
Das russische Militär hat im ukrainischen Sumy einen schweren Angriff durchgeführt mit vielen zivilen Opfern. Was ist die Antwort Europas darauf?
Ja, das war einer der drastischsten Angriffe Russlands. Und es ist ein sehr schlechtes Zeichen für eine mögliche Bereitschaft Russlands, diesen Krieg zu einem Ende zu bringen. Ich denke, es ist ein ganz klarer Grund für diejenigen, die glauben, dass Russland bereit sei zum Frieden, dass wir den Druck erhöhen müssen. Mehr Druck auf Russland und Unterstützung für die Ukraine bei der Verteidigung. Denn in diesem Krieg geht es darum, Zivilisten zu retten, Kinder zu retten, ganz normale Menschen. Und das müssen wir eben schützen.
Sie sagen also, dieses Ereignis zeigt wieder, dass der russische Präsident nicht verhandlungsbereit ist. Wie denkt Donald Trump darüber? Glauben Sie, dass er das nun genauso sieht?
Es ist schwer zu wissen, was Präsident Trump denkt. Aber es ist klar, was Präsident Putin denkt. Wenn man wirklich Frieden will, einen gerechten, dauerhaften Frieden, dann darf er solche Angriffe nicht befehlen. Denn hier gibt es keine Ausrede. Das war ein ziviles Ziel. Und dieser Angriff hat unnötig zivile Tote gefordert.
Sie meinen also, dass zurzeit keine wirklichen Verhandlungen möglich sind?
Nein, es ist ein klares Zeichen, dass wir, wenn wir einen gerechten, bleibenden Frieden in der Ukraine erreichen wollen, müssen wir erstens die Ukraine unterstützen und zweitens höheren Druck auf Russland ausüben, um diesen Krieg zu beenden.
Welche Rolle wird der mögliche neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz dabei einnehmen? Wie wichtig ist er für die Lösung dieser und anderer aktueller Krisen?
Friedrich Merz ist ja ganz klar, was seine Position angeht. Zur Ukraine hat er ganz klare Sachen gesagt, als er in der Opposition war. Genauso klar jetzt während der Münchner Sicherheitskonferenz, auch im Wahlkampf war er ganz klar. Und auch jetzt im Koalitionsvertrag. Ich bin sicher, dass Friedrich Merz weiterhin sicherstellen wird, dass Deutschland eine starke Säule der europäischen Unterstützung für die Ukraine in diesem Kampf für einen gerechten, dauerhaften Frieden ist.
Lassen Sie uns auf den Welthandel und den Zollkrieg schauen. Die USA haben einige der auch gegen Europa drastisch erhöhten Zölle für 90 Tage ausgesetzt. Die Zeit sollte genutzt werden für Verhandlungen. Wie nah sind Sie einem Deal?
Wir müssen verhandeln und ich habe Zuversicht, dass die Arbeit der Kommission, die Arbeit der Präsidentin von der Leyen und von Stefkovic erfolgreich sein wird, um den Vereinigten Staaten zu erklären, dass ein paar Missverständnisse ausgeräumt werden müssen, dass Mehrwertsteuer kein Zoll ist. Und zweitens klarzustellen, dass jede Erhöhung von Zöllen eine Erhöhung von Steuern bedeutet, eine Erhöhung von Preisen, eine Erhöhung von Inflation. Das ist ein Schaden für die amerikanische Wirtschaft, für unsere Wirtschaft und für die Weltwirtschaft, weil der Handel zwischen Europa und den Vereinigten Staaten 40% des globalen Bruttosozialprodukts ausmacht.
Glauben Sie, es ist möglich, in diesen 90 Tagen eine Lösung zu finden? Sind Sie da optimistisch?
Das ist nicht eine Frage der Zeit, das ist eine Frage des politischen Willens und der Vernunft. Die Märkte sind ganz klar, die Botschaft der Märkte ist eindeutig. Die Märkte wollen das nicht, sie wollen keine Unsicherheit, keinen Handelskrieg. Die Märkte wollen wissen, dass der Handel eine mächtige Maschine für Wohlstand ist und dass der Markt immer das beste Angebot ist. Zurzeit gibt es ein Angebot der Europäischen Kommission, Nullzölle gegen Nullzölle. mit den Vereinigten Staaten. Das ist klar, einfach, fair und null für beide Seiten.
Herr Präsident, Krisen können eine Chance sein. Was muss Europa jetzt denn tun, um diese Chance zu nutzen?
Wir haben zwei eindeutige Prioritäten. Unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern und unsere Sicherheit verbessern. Daran arbeiten wir gemeinsam, an beiden Prioritäten. Und diese beiden sind miteinander verbunden. Wenn wir wettbewerbsfähiger sind, haben wir eine stärkere Wirtschaft, bessere Bedingungen für die Finanzierung unserer Verteidigungsausgaben. Wenn wir sicherer sind, haben wir die besten Möglichkeiten anzubieten, dass Investoren an einem sicheren Ort investieren, bessere Arbeitsplätze schaffen können und eine stärkere Wirtschaft zu schaffen.
Herr Costa, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Wie der Zollstreit und die Verhandlungen über eine Lösung ausgehen, das hat auch direkt Auswirkungen auf die Börsen weltweit und damit auf Aktien und Fonds. Und die sind für viele inzwischen wichtiger Teil der Altersvorsorge oder eines Sparplans geworden. Fondsbesitzer erleben daher gerade das Gefühl, wie es ist, auf die Kurse zu schauen, die hektisch nach unten und dann wieder ein wenig nach oben gehen. Finanzberaterinnen und Finanzberater sind in diesen Tagen besonders gefragt. Und was sagen Sie Ihren Kunden? Ann-Britt Backenbühl hat nachgefragt.
Dann gucken wir mal, was uns diese Woche erwartet, ja. Wie es weitergeht.
Zurück in der Achterbahnfahrt der Aktienmärkte. Finanzberaterin Nathalie Aulbach hat am Wochenende einmal tief durchgeatmet, nach dem Auf und Ab, in das US-Präsident Donald Trump die Börsen geschickt hatte. New Economy Blase, Finanzkrise, Corona-Pandemie. Die 50-Jährige kennt Krisen, doch unter Trump ist alles anders.
Ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. Haben wir normalerweise in Krisen auch nicht wirklich. Aber zumindest gibt es historische Daten, auf die man sich zurückziehen könnte. Oder vergleichbare Situationen. Irgendwas, was man bereits gelernt hat, was sich wiederholen könnte. In dieser Situation ist einfach mal alles offen.
Seit 22 Jahren berät Nathalie Aulbach Anlegerinnen hier in der Hamburger Frauenfinanzgruppe. Doch so tief wie jetzt saß der Schock bei Kundinnen wie Sophie selten.
Als Endverbraucherin sitzt man da und ist so ein bisschen abhängig von der Nachrichtenlage und doch sehr verunsichert, weil man eben auch nicht so richtig weiß, wie geht es weiter. Und ich würde sagen, das ist schon so mein Grundgefühl gerade in Bezug auf die Finanzpolitik, Verunsicherung.
Seit 6 Jahren investiert die Doktorandin in Fonds, die an der Börse gehandelt werden. Die Zollpolitik der USA haben auch ihr Depot ins Minus rutschen lassen, trotz 90-tägiger Zollpause.
Wer weiß denn, was in 90 Tagen ist? Geht das gleiche Spiel dann nicht wieder von vorne im Zweifel los?
Genau deshalb warnt Nathalie Aulbach vor Panik. Stattdessen rät sie Sophie, Füße stillhalten.
Es geht hoch und es geht runter und irgendwie zu verkaufen hilft nicht unbedingt. Jetzt schon was nachzukaufen ist vielleicht auch noch etwas unsicher, so dass ich denke, aktuell sagt auch so mein eigenes Bauchgefühl noch mal abwarten, wie es weitergeht.
Schwer zu sagen. Doch eine goldene Regel sollten alle beherzigen, die langfristig auf Gewinne setzen, immer auch einen Notgroschen haben.
Weder schnelles Kaufen für große Volumina noch schnelles Verkaufen. Vielleicht hier und da ein bisschen nachinvestieren in den nächsten Monaten, das kann ich mir vorstellen. Verkaufen nicht, sofern liquide Rücklagen bestehen.
Aber Anlegerin Sophie wird die Schwankungen erstmal aussitzen und vorerst seltener einen Blick ins Depot werfen.
Und wir fragen dazu noch einmal nach bei Markus Gürne in der Frankfurter Börse. Markus, was können Investoren und Anleger denn nun tun, außer eben ruhig zu bleiben?
Ja, es gibt Wachstum auf der Welt. Man muss es eben suchen und sich dann möglichst breit aufstellen. Die Zeiten, in denen es reichte, in große Tech-Unternehmen zu investieren, die sind eher vorbei. Breit aufstellen bedeutet nämlich auch, das Risiko auf viele Schultern zu verteilen. Das schützt zwar nicht vor Verlusten, aber es verringert sie. Ökonomen diskutieren auch, was gerade in den USA durch die Zollpolitik von Donald Trump geschieht und überlegen dabei, ob es eigentlich eine ziemlich gute Idee ist, tatsächlich alleine in die Währung US-Dollar zu investieren. Da haben doch einige ihre Zweifel.
Geht denn die Achterbahnfahrt an den Börsen weiter?
Das kann sein, wissen tut das niemand, auch nicht Herr Trump. Fakt ist aber, heute sind die Kurse in Frankfurt wieder gestiegen. Wer Geld in der Hinterhand hatte und es nicht brauchte, der konnte in den vergangenen Tagen tatsächlich zu günstigen Preisen nachkaufen. Und das haben offenbar ja auch einige gemacht. Die Schwankungen an den Börsen sind groß, ja. Die Angst ist groß, ja. Aber dort, wo Menschen wegen Angst und Verlusten Aktien verkaufen, gibt es eben auch immer welche, die dann welche kaufen. Und das dann gerade zur Zeit eben doch auch recht günstig.
Markus, es wird ja viel darüber spekuliert, was Trumps eigentliche Strategie dahinter ist. Etwa den Kurs des Dollar nach unten zu drücken, um Exporte zu erleichtern und der hohen Staatsverschuldung der USA zu begegnen. Kann all das denn funktionieren?
Ja, die Strategie von Herrn Trump kann ich wunderbar beantworten. Kein Problem. Nee, im Ernst. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die USA viel abhängiger sind vom Finanzmarkt als beispielsweise wir. Viel mehr Amerikaner haben Aktien als Deutsche. Bei den Turbulenzen der vergangenen Tage haben also wahrscheinlich viele in den USA viel Geld verloren und können jetzt weniger ausgeben. Und da es in den USA auch einige richtig, richtig reiche Leute gibt, zum Beispiel die in den Tech-Konzernen und mit Weltraumunternehmen, die haben wahrscheinlich richtig schlechte Laune, weil sie sehr, sehr viel Geld verloren haben. Und dann kommt noch hinzu, dass die USA viele Schulden haben und demnächst mal eben 10 Billionen US-Dollar refinanzieren müssen. Also, ob das so eine schlaue Sache war, die Welt in einen Handelskonflikt zu stürzen und dann noch zu glauben, die anderen kaufen die eigenen Schuldscheine und finanzieren den Ärger auch noch, da haben einige Ökonomen doch erhebliche Zweifel. Unter dem Strich bedeutet das auch und gerade die USA können auf Dauer nicht gegen die Finanzmärkte bestehen. Und das wird vermutlich irgendwann auch Donald Trump mal einsehen müssen.
Ja, auch ohne Glaskugel zu Donald Trump. Vielen Dank für deine Einschätzung, Markus Gürne von der Frankfurter Börse.
Ja.
Für viele ältere und kranke Menschen ist es ein ganz praktisches Problem. Wie komme ich zum Arzt? Etwa zur dringend nötigen Nachuntersuchung oder zur Dialyse? Es gibt immer weniger Praxen und die Wege zum nächsten Mediziner oder zur nächsten Fachambulanz werden immer weiter. Die Krankenkassen bezahlen längst nicht alle Fahrten und hinzu kommt der Stress bei den Patienten. Sven Knobloch war unterwegs für uns und mittendrin in Jessen in Sachsen-Anhalt. Und seine Beobachtungen beginnen im rund 30 Kilometer entfernten Wittenberg.
Morgen, Frau Rode. Guten Morgen. Wo wollen Sie denn sitzen, Frau Rode? Vorne?
Ich sitze vorne, ja. Aber ich brauche Hilfe zum Einsteigen.
Na klar.
Die erste Fahrt des Tages für Taxifahrer Tobias Mund. Er muss eine Seniorin aus einer betreuten Wohneinrichtung zum Neurologen bringen. Brigitte Rode greift nur auf das Taxi zurück, wenn es nicht anders geht.
Wenn es möglich ist, dann fahre ich mit meiner Tochter mit dem Rollstuhl, laufen wir dann. Wenn es in der Stadt ist, ist es ja nicht so weit.
90% der Aufträge von Tobias Mund kommen von Menschen, die zu Arztterminen fahren müssen. Eine Herausforderung, sagt er.
Wir wissen halt nie, wie die Menschen körperlich und mental drauf sind. Die wissen zwar, dass sie zum Arzt müssen, aber inwiefern die körperlich bereit sind, die Arztbesuche zu machen. Ich hatte auch schon Leute, die sind mir am Auto zusammengebrochen, von der Psyche her.
In diesem Fall war es eine kurze und unkomplizierte Fahrt innerhalb der Stadt Wittenberg.
Dankeschön.
Für Taxifahrer Mund geht es weiter nach Kemberg, ein kleiner Ort südlich von Wittenberg. Die Region ist ländlich geprägt, es gibt wenig Fachärzte. So müssen seine Kunden oft weite Wege zurücklegen, bis zu 500 Kilometer fährt er am Tag. Vor Ort erwartet ihn eine Kollegin, denn den nächsten Kunden, der zum Arzt muss, bekommt er nicht alleine ins Auto.
Das ist ein Mann, der kann schlecht laufen, Treppen steigen, deswegen müssen wir Tragestuhl nehmen.
Thomas Brandt muss zu einer Nachuntersuchung. Er hatte einen Schlaganfall. In dem engen Treppenhaus wird es schwierig. Seine Frau begleitet ihn. Der Termin macht den beiden sichtlich zu schaffen.
Ich habe mein kleines Auto da vorne stehen. Ich würde ihn die Treppe nicht runterkriegen und auch nicht in das Auto. Das wird nicht. Dann muss er ja dort wieder raus und laufen. Das geht gar nicht.
Die Fahrt dauert eine halbe Stunde. Koordiniert wird alles in der Zentrale des Taxiunternehmens in Jessen. Chef Mario Höhne beobachtet, wie die Wege für Fahrer und Patienten seit Jahren immer weiter werden.
Die Standardentfernungen sind eigentlich Leipzig, Halle, Dessau, Brühl, Berlin. Ja, das ist so unser. Also eigentlich unsere Rennstrecken sind das so.
Der Grund? Facharztpraxen in der Region schließen, weil Nachfolger fehlen. Kliniken spezialisieren sich immer weiter. Die Folgen? Taxiunternehmen können die vielen Fahrten kaum noch abdecken und die Kosten für Kassen und Patienten steigen.
sind auch viele, die das sich nicht leisten können, wenn es die Krankenkasse nicht übernimmt, die Kosten. Und dann fallen auch teilweise die Termine weg. Also wir haben Patienten, die konnten dann nicht mehr das zum Hautarzt, haben sie es nicht mehr bezahlt gekriegt, aus irgendeinem Grund, und mussten das selbst bezahlen. Und die Patienten sind dann einfach nicht mehr gefahren.
Zurück zum Ehepaar Brandt. In ihrem Fall übernimmt die Krankenkasse die Kosten, weil es ein Nachsorgetermin nach einem Krankenhausaufenthalt ist und ein Arzt die Fahrt verordnet hat. Die beiden sind geschafft, aber froh, dass sich Tobias Mund um sie kümmert.
Na, das tut der Seele gut, weil man hat viel zu wenig so emotionale Sachen, die dass jemand auf einen zukommt. Das ist immer alles nur so ein Abfertigen meistens. Und da ist das schon super.
Für Thomas Brandt geht es jetzt zur Untersuchung, für seinen Taxifahrer dann zum nächsten Kunden. 12 Patienten wird er bis zum Ende des Tages zu ihren Terminen gebracht haben.
Wir kommen jetzt zum Nachrichtenüberblick und den hat Julia für uns.
Genau, der voraussichtliche nächste Bundeskanzler Merz hat erneut gefordert, den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern und damit scharfe Reaktionen in Russland hervorgerufen. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, der frühere Präsident Medvedev, bezeichnete Merz als Nazi. Der Kreml kritisierte, Merz lege es auf eine Eskalation des Krieges an. Der Unionskanzlerkandidat hatte gestern bei Karin Mioska im Ersten gefordert, die Ukraine müsse militärisch aus der Defensive herauskommen. In Ungarn hat das Parlament eine Verfassungsänderung beschlossen, die nach Ansicht von Kritikern Minderheiten wie Homo- oder Transsexuelle diskriminiert. Sie legt fest, dass das Geschlecht eines Kindes bei der Geburt nur entweder männlich oder weiblich sein kann. Zudem wurde rechtlich der Weg freigemacht, um Pride-Paraden etwa von Schwulen und Lesben mit dem Argument des Jugendschutzes dauerhaft zu verbieten. 140 Parlamentarier stimmten für die Verfassungsänderung, die das rechtspopulistische Bündnis von Ministerpräsident Orbán eingebracht hatte. Es gab 21 Gegenstimmen. Mehrere Abgeordnete protestierten gegen die Verfassungsänderung. Bei der Präsidentenwahl in Ecuador hat der konservative Amtsinhaber Noboa gewonnen. In der Stichwahl erhielt er gut 55% der Stimmen. Noboa sprach von einem historischen Sieg. Seine linksgerichtete Herausforderin González kam auf 44%. Sie will das Ergebnis nicht anerkennen und fordert eine Neuauszählung. Ecuador wird von der Gewalt von Drogenkartellen erschüttert. Präsident Noboa hatte den Ausnahmezustand verhängt und das Militär gegen die Drogenbanden eingesetzt. In Südkorea hat der Strafprozess gegen den abgesetzten Präsidenten Yoon begonnen. Die Anklage wirft dem früheren Staatsoberhaupt unter anderem Hochverrat vor. Zum Prozessauftakt in Seoul wies Yoon die Vorwürfe zurück. Der 64-Jährige hatte im vergangenen Dezember in einem Haushaltsstreit das Kriegsrecht ausgerufen und das Land in eine Krise gestürzt. Yoon droht eine lebenslange Haftstrafe.
Dass Schriftsteller in ihren Büchern die Gesellschaft und deren Ungerechtigkeiten kritisieren, kommt nicht selten vor, wohl aber, dass sie sich selbst als Politiker versuchen. Mario Vargas Llosa war so jemand. Der Peruaner gilt als einer der wichtigsten Literaten Südamerikas und trat 1990 bei der Wahl zum peruanischen Staatspräsidenten an. Doch er verlor. Gesellschaftskritik blieb sein Thema. Als Liberaler war er dabei nicht immer auf der Seite der Unterdrückten, seine Stimme allerdings stets auf der Seite der Benachteiligten. Jetzt ist der Literaturnobelpreisträger im Alter von 89 Jahren verstorben. Xenia Böttcher.
Es ist der Höhepunkt seiner Karriere. 2010 erhält Mario Vargas Llosa den Nobelpreis für Literatur. Lasst uns anstoßen. Hier in Schweden ehrt die Akademie mein Werk, das Leben in Literatur verwandelt und die Literatur ins Leben hinausträgt. Prost, vielen Dank.
Cheers, Skål y muchas gracias.
Vargas Llosa stammt aus Südperu, aus einer großbürgerlichen Familie, studiert Jura und Literatur, tritt kommunistischen Untergrundgruppen bei und wird gleichzeitig zu einem der wegweisenden Romanciers der spanischsprachigen Welt. Er prägt den Stil der Diktatorenromane, in die er reale Ereignisse und persönliche Erfahrungen einfließen lässt, gerne mit dem Einsatz von Ironie. Er kritisiert die Unterdrückung, offenbart gesellschaftliche Missstände. So thematisiert das Fest des Ziegenbocks die Repression in der Dominikanischen Republik. In lateinamerikanischen Staaten kann man sich auf nichts verlassen und das gibt wunderbaren Stoff für Romane. Ganz im Gegensatz zu sozial stabilen Staaten, die perfekt in eine vorgegebene Richtung marschieren. Wie die Schweiz oder Schweden zum Beispiel. Die sind wunderbar, aber geben kaum politischen Romanstoff her. Bei politischer Literatur allein bleibt es nicht. In den 80er Jahren kandidiert er für das Präsidentenamt in Peru. Aus dem einstigen Kommunisten war da längst ein Wirtschaftsliberaler geworden. Vargas Llosa scheitert erst in der Stichwahl gegen Politikaußenseiter Alberto Fujimori. Bis zum Schluss bleibt Vargas Llosa gerne streitbar. Ein politischer Kritiker mit deutlichen Worten. Auch gegen Donald Trump, schon 2016. Er ist eine Gefahr für die Vereinigten Staaten. Die USA sind ein zu wichtiges Land mit einem zu großen Einfluss auf die Welt, damit da im Weißen Haus so ein Clown sitzt, ein Demagoge, ein Rassist, so wie der Herr Trump. Mit 89 Jahren stirbt Vargas Llosa in Lima und wird weltweit gefeiert als König, als Gigant der Literatur.
100 Kilometer über der Erde gab es heute eine Women's World, genauso wie ein Song von Popstar Katy Perry heißt, die mit an Bord einer Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos war. Gerade einmal 10 Minuten und 22 Sekunden dauerte der Flug ins All. An Bord waren ausschließlich Frauen, allesamt keine ausgebildeten Astronautinnen, sondern Touristinnen. Nach dem kurzen Ausflug setzte die Raumkapsel der Firma Blue Origin wieder auf dem harten texanischen Boden auf. Das berühmteste Crewmitglied Katy Perry war offenbar überwältigt von dem Trip. So sah es aus. Und wir bleiben irdisch und schauen doch wieder in den Himmel mit Carsten Schwanke. Carsten, wie wird denn das Wetter morgen?
Es wird ziemlich turbulent in den nächsten Tagen. Da braut sich etwas zusammen, nicht nur für uns in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und das Ganze begann heute auf dem Atlantik. Dort bildete sich ein kleines Tiefdruckgebiet. Und dieses Tief liegt jetzt aktuell nördlich von Spanien in der Biskaya, zieht weiter Richtung britische Inseln. Damit wird allerdings auch der Weg frei, dass kältere Luft Richtung Mittelmeer vorankommen. Und deshalb bildet sich hier in den nächsten Tagen ein neues Tiefdruckgebiet, das sich zu einem richtigen Sturmtief entwickelt im Golf von Genua. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag. Und dann wird es hier, vor allem in Norditalien, auf der Alpen-Südseite am Mittwoch und am Donnerstag zu sehr großen Starkregenfällen kommen mit Mengen von möglicherweise mehr als 300 bis 400 Liter pro Quadratmeter mit dem entsprechenden Unwetterpotenzial. Also das ist ja eine ziemlich brisante Wetterlage, die sich hier zusammenbraut. Aber dieses Tief, obwohl es in Norditalien ist, es beeinflusst auch unser Wetter auf der Alpen-Nordseite in Deutschland. Denn dieses Tief saugt Luftmassen ganz unterschiedlicher Temperatur an. Auf der einen Seite kommt kältere Luft aus dem nördlichen Teil des Atlantiks Richtung Mitteleuropa voran. Auf der Gegenseite sehr warme Luft von Afrika über das Mittelmeer bis in den Osten Deutschlands. Und dadurch haben wir am Donnerstag große Temperaturunterschiede bei uns in Deutschland. In Berlin und Brandenburg können es bis zu 28 Grad werden, im Südwesten hingegen bei Regenwolken nur maximal 9 Grad als Tageshöchsttemperatur. Das zeigt die Brisanz des Wetters, vor allem hier am Mittwoch und am Donnerstag. Deutlich entspannter geht es jetzt aktuell noch los in der Nacht. Allmählich werden die Wolken aus Süden etwas dichter. Es kann ganz vereinzelt mal im Norden oder im Süden einen Regenschauer geben, aber es bleibt in der Nacht meistens trocken. Erst morgen im Verlaufe des Nachmittags werden dann die Wolken im Südwesten und Westen dichter und dicker. Und dann gibt es hier häufiger Schauer und Gewitter. In der Osthälfte hingegen bleibt auch der morgige Tag weitestgehend trocken. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 7 bis 12 Grad zurück. Tagsüber wird es noch einmal ziemlich warm, meistens 19 bis 23 Grad. Noch wärmer im Norden, am wärmsten in Niedersachsen mit bis zu 25 Grad. Aber im Norden gibt es morgen verbreitet 24 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten, während es im Westen bewölkter, regnerischer und kälter wird, am Mittwoch 11, am Donnerstag im Südwesten nur 9 Grad, steigen die Temperaturen im Osten weiter an. Am Mittwoch bis 27 und am Donnerstag bis 28 Grad.
Ein kurzer Sommer. Danke, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit der Reportage Chinas Griff nach Tibet.
Ja, eine Dokumentation von Überwachung und Repression gegen die buddhistische Kultur.
Wir sind morgen wieder für Sie da, dann zur regulären Zeit um 22:15 Uhr. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.